Mit Jonathan Hadem, guten Tag. Im Bundestag geht heute die Haushaltswoche weiter. Am Vormittag ging es wie immer erstmal um den Haushalt des Kanzleramts und das wird traditionell von der Opposition genutzt, um die Arbeit der Bundesregierung auseinanderzunehmen. Unionsfraktionschef Merz hat das auch getan. Kanzler Scholz war zwar nicht so auf Krawall gebürstet wie bei der letzten Generaldebatte, aber ein bisschen hin und her gab es dennoch.
Die Botschaft an die Bürgerinnen und Bürger lautet: Unser Staat sorgt dafür, dass Leistung sich lohnt. Und dass Millionen Bürgerinnen und Bürger in Deutschland aus eigener Kraft durch diese Krise kommen können.
Herr Bundeskanzler, vor 9 Monaten hatten Sie die Chance, vielleicht sogar die historische Chance, dieses Land wirklich grundlegend zum Besseren hin zu verändern. Sie haben diese Chance nicht genutzt und wahrscheinlich werden Sie nach menschlichem Ermessen jedenfalls eine solche Chance auch nicht wiederbekommen.
Vor einem Jahr waren unsere Energiespeicher leer wie selten zuvor. Heute sind sie gefüllt bis zum Anschlag. Weil wir im Frühjahr zum Glück nicht Ihrem Vorschlag gefolgt sind, die russischen Gaslieferungen praktisch über Nacht abzustellen.
Sie haben, Herr Habeck, und die ganze Bundesregierung zu Beginn Ihrer Regierungszeit einen anderen Stil, einen anderen Umgang, ein neues Miteinander von Politik und Fachexpertise zugesagt. Ich muss heute feststellen, diese Zusagen von Ihnen reichen gerade einmal bis zur Grenze der eigenen Voreingenommenheit. Man kann auch sagen, bis zur Grenze Ihrer eigenen Ideologie.
Ja, und weil wir uns natürlich nicht die ganze Debatte anhören können, fasst Philipp Eckstein aus unserem Hauptstadtstudio die wichtigsten Punkte der Debatte nochmal zusammen.
Die Ausgaben für die Bundeswehr seien deutlich zu niedrig, so der Vorwurf von CDU-CSU-Fraktionschef Merz. Bundeskanzler Scholz warf er bei der Debatte im Bundestag ein Zitat groben Wortbruch gegenüber dem Parlament und der Bundeswehr vor. So steige der Verteidigungshaushalt nicht wie verabredet auf mindestens 2% der Wirtschaftsleistung. Stattdessen sinke der Etat im kommenden Jahr um fast 300 Millionen Euro. Die Regierung handle handwerklich miserabel, so der CDU-Politiker. Bundeskanzler Scholz wies das in seiner Rede entschieden zurück. Er warf Merz vor, die Erfolge der Regierung kleinzureden. Trotz Ukraine-Krieg, Pandemie, Energiekrise und Inflation räume die Regierung mit Versäumnissen auf. So seien fast 100 Gesetze auf den Weg gebracht worden. Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen würden mit Milliardensummen entlastet.
Auch wenn es da heute im Bundestag hin und her ging, gestern haben sich Union und Ampelkoalition noch auf eine gemeinsame Linie beim Bürgergeld einigen können. Der Kompromiss sieht unter anderem vor, dass Empfänger vom ersten Tag an mit Sanktionen rechnen müssen, wenn sie sich nicht an die Vorgaben halten. Für den ehemaligen rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten und Ex-SPD-Chef Kurt Beck ist das zwar vertretbar. Im Interview heute Morgen in SWR Aktuell hat er vor allem die Art und Weise der Verhandlungen kritisiert.
Der Ton, der angeschlagen worden ist, der lässt schon vermuten, dass es so eine Art Erpressung war. Aber in der Sache, muss ich sagen, ist es ein vertretbarer Kompromiss dennoch geworden. Ich glaube, der große Vorzug, der jetzt in dieser Reform drinsteckt, ist in der Tat einer, der etwas mit Respekt zu tun hat. Respekt nämlich vor dem Willen der Menschen, für sich selber zu sorgen. Und das ist bei 99% und mehr der Fall. Und denen dann zu helfen, nicht kurzfristig irgendeine Arbeit anzubieten, sondern ihnen wirklich Weiterbildung, Fortbildung, Qualifizierung anzubieten, um sie dauerhaft wieder in Arbeit zu bringen. Das ist der wirkliche Fortschritt.
Und dann gab es heute Vormittag noch eine überraschende Wendung. Bundesfinanzminister Lindner muss jetzt doch dem Druck aus der EU nachgeben und wird eine breiter gefächerte Übergewinnsteuer einführen. Planungen des Bundesfinanzministeriums zufolge soll die Zusatzsteuer alle Konzerne treffen, die ihr Geld mit Öl, Gas und Kohle verdienen. Die Details von Hans-Joachim Viehweger.
Konkret sehen die Planungen so aus. Die Unternehmen sollen den Gewinn in diesem und im kommenden Jahr extra versteuern, der mehr als 20% über dem Durchschnittsgewinn der Vorjahre liegt. Als zusätzlicher Steuersatz sind 33% vorgesehen, wie aus der sogenannten Formulierungshilfe hervorgeht, die dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Die Zeitung Die Welt hatte zunächst darüber berichtet. Bundesfinanzminister Christian Lindner hatte eine Übergewinnsteuer für Energieunternehmen lange vehement abgelehnt. Der Sinneswandel kommt auf Druck der EU zustande. Denn die EU-Staaten haben Anfang Oktober auf Vorschlag der Energieminister neben Maßnahmen zur Energieeinsparung eine befristete Solidaritätsabgabe für den Sektor der fossilen Brennstoffe beschlossen. Das Finanzministerium orientiert sich bei seinem Vorschlag an den Mindestvorgaben der EU. Es rechnet mit zusätzlichen Einnahmen von 1 bis 3 Milliarden Euro. Die Grünen haben schon angekündigt, dass sie auf eine höhere Belastung drängen werden.
Ab 14 Uhr spielt heute die deutsche Fußballherren-Nationalmannschaft gegen Japan ihr erstes WM-Spiel in Katar. Wir übertragen das Spiel ab 14 Uhr live in SWR aktuell. Und ein Sieg im ersten Spiel könne beflügeln, das hat Nationalspieler Leon Goretzka heute gesagt. Vor allem, wenn man an die WM 2014 zurückdenkt. Da haben die Deutschen auch das erste Spiel gewonnen und dann den Titel geholt. Währenddessen hat Bundesinnenministerin Faeser ihre Kritik an der FIFA nochmal bekräftigt und auch deutschen Fans in Katar ihre Unterstützung zugesagt. Anne Almeling.
In der katarischen Hauptstadt Doha besuchte die Ministerin am Vormittag die deutsche Fanbotschaft, eine Anlaufstelle für deutsche Fans in Katar, und tauschte sich mit Organisatoren und Besuchern aus. Ein Fan aus Deutschland berichtete ihr, dass Sicherheitskräfte im Stadion ihm ein Schweißarmband in Regenbogenfarben abgenommen hätten. Faeser sagte wörtlich: "Das enttäuscht mich doch sehr." Die Sicherheitsgarantie des katarischen Innenministers müsse sich auf alle Menschen beziehen, betonte sie. Das Verbot der vielfarbigen One-Love-Armbinde durch die FIFA nannte Faeser erneut einen großen Fehler. Es sei nicht in Ordnung, wie die Verbände unter Druck gesetzt würden. Am Nachmittag will sich Faeser mit dem Büroleiter der Internationalen Arbeitsorganisation ILO in Doha zum Thema Menschenrechte in Katar austauschen.
Seitdem Großbritannien aus der EU ausgeschieden ist, wollen die Schotten wieder rein und raus aus dem Vereinigten Königreich. Dafür müsste es aber ein erneutes Referendum über die Unabhängigkeit Schottlands geben. Aber das wird so schnell nicht passieren, berichtet Christoph Brüssel.
Das höchste britische Gericht teilte mit, dass die schottische Regionalregierung kein Recht hat, eine Volksabstimmung anzusetzen. Dies sei nur möglich mit Zustimmung der Regierung in London. Damit rückt ein Unabhängigkeitsreferendum in weite Ferne. Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon hatte angekündigt, die Entscheidung des Supreme Court anzuerkennen. Sturgeon hatte jedoch auch angekündigt, dann die nächste britische Parlamentswahl zu einem Quasi-Referendum zu machen. In einer Volksabstimmung im Jahr 2014 hatte sich die Mehrheit der Schotten für den Verbleib in der Union mit Großbritannien ausgesprochen. Die britische Regierung hatte argumentiert, damit sei die Frage langfristig entschieden. Die schottische Regionalregierung sieht das anders. Die Regierungschefin Sturgeon ist der Ansicht, dass die Lage sich mit dem Brexit grundlegend verändert habe. Beim Referendum über den Austritt aus der Europäischen Union haben die Schotten mehrheitlich für den Verbleib in der EU gestimmt.
Im größten iPhone-Werk der Welt in China soll es Proteste geben. Dabei sollen Angestellte geschlagen und festgenommen worden sein. Es geht unter anderem um einen Corona-Ausbruch, wegen dem die Angestellten das Werk nicht verlassen dürfen. Benjamin Eisel.
Im Internet kursieren verschiedene Videos. Unter anderem sind hunderte Menschen zu sehen, die protestieren. Teilweise stehen sie Sicherheitsleuten in weißen Pandemieschutzanzügen und Polizisten gegenüber, die mitunter brutal auf die Protestierenden einschlagen. Die Echtheit der Videos ist schwer zu überprüfen. Berichten zufolge haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegen die Lebens- und Arbeitsbedingungen in dem Werk protestiert. Auf einem Video beschwert sich ein Mann bei Polizisten, der Apple-Zulieferer Foxconn habe einfach den Vertrag geändert. Statt die versprochenen Bonuszahlungen monatlich zu erhalten, sollen die Mitarbeiter diese nun erst nächstes Jahr im Frühjahr bekommen, so der Mann. Vor wenigen Wochen gab es bereits Berichte über Angestellte, die vom Werksgelände geflohen sind. Sie durften wegen eines Corona-Ausbruchs in der Fabrik das Gelände nicht verlassen. Hintergrund ist Chinas strikte Null-Covid-Politik, die zum Ziel hat, kleinste Ausbrüche mit harten Maßnahmen in den Griff zu bekommen. Mit Lockdowns, Isolationspflicht und Massentests. Trotzdem sind die Infektionszahlen in China derzeit fast auf Rekordniveau, mit Ausbrüchen verteilt im ganzen Land. Die Wirtschaft steckt wegen der strikten Maßnahmen zunehmend in der Krise.
Fokus Südwest.
Wir alle kennen das. Beim Wandern im Schwarzwald oder im Grenzgebiet zu unseren Nachbarländern gibt es nichts außer Funklöcher. Und daran wird sich so schnell wahrscheinlich auch nichts ändern, denn die deutschen Mobilfunkbetreiber kommen nicht hinterher beim Funklochstopfen. Auch bei uns im Südwesten gibt es da noch viel Nachholbedarf. Das zeigt ein Bericht der Bundesnetzagentur, der dem SWR vorliegt. Petra Thiele.
In Baden-Württemberg gibt es viele Funklöcher, in den Schwarzwaldtälern, in der Bodenseeregion und auch unterhalb von Stuttgart. In Rheinland-Pfalz gibt es teilweise keinen Empfang im Grenzbereich zu Frankreich, in der Eifel und im Hunsrück. Bis Ende des Jahres sollten bundesweit 500 neue Funkstationen in solchen Gebieten gebaut werden. Aus dem Bericht der Bundesnetzagentur geht jetzt hervor, dass von diesen 500 Funklöchern bislang erst 85 geschlossen worden sind. Dabei hatten sich sich die deutschen Mobilfunknetzbetreiber Vodafone, Telekom und Telefonica dazu verpflichtet. Die Gründe der Verzögerungen seien vielfältig, heißt es von der Netzagentur. Die Behörde kann auch Bußgelder verhängen. Bislang hat sie es bei der Nichteinhaltung von Netzausbauauflagen aber immer bei Ermahnungen belassen.
Und dann war da noch.
Die Zukunft voraussagen, das würden wir alle gerne können. Mit Quantencomputern geht das auch. Wie gut und wie weit man mit Quantentechnologie in die Zukunft schauen kann, will jetzt das österreichische Unternehmen Erste Digital zusammen mit IBM herausfinden. Die Forschungsergebnisse werden wahrscheinlich vor allem Banken für ihre Geldgeschäfte nutzen, denn die Erste Digital ist eine Tochter der Erste Group, sozusagen die österreichische Sparkasse. Das funktioniert dann so. Mit einem Quantencomputer wird eine große Zahl zufälliger potenzieller Entwicklungen simuliert, die zu Verlusten oder auch Gewinnen führen könnten. Je häufiger man diesen Vorgang wiederholt, desto deutlicher zeichnet sich ab, was in der Zukunft passieren wird. Das wird aktuell auch schon mit klassischen Computern gemacht, aber ein Quantencomputer kann viel, viel schneller und viel mehr Möglichkeiten simulieren. Und so würde das Ergebnis mit viel höherer Wahrscheinlichkeit die Zukunft prognostizieren. Bleibt nur die Frage, wem nützt das in Zukunft was? Mir oder der Bank?